Hochsensible Menschen sind sehr feinfühlige Menschen. Sie nehmen Sachen intensiver, stärker und feiner wahr wie durchschnittlich sensible Menschen. Und das hat natürlich Auswirkungen. Das ist einerseits eine Gabe, ist aber auch eine Herausforderung so im Alltag.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage nach, was Hochsensibilität ist, wie sie sich im Alltag zeigt und was hochsensible Kinder und Jugendliche brauchen. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Es gibt Menschen, die durch Lärm, Stress, Gefühl oder zu vielen Eindrücken schneller überwältigt sind als andere. Die Forschung geht heute davon aus, dass diese Menschen Reize tiefer verarbeiten und sensibler auf ihr Umfeld reagieren. Das nennt man Hochsensibilität oder Hochsensitivität. Es ist keine Krankheit und auch keine Schwäche. Und trotzdem ist Hochsensibilität ein Thema, das oft missverstanden wird. Einerseits, weil viele noch zu wenig darüber wissen und andererseits, weil es zu Vorurteilen kommt. Hochsensible Menschen gelten als zu empfindlich, zu schnell überfordert oder zu wenig belastbar. Dabei liegen gerade in dieser Feinfühligkeit auch grosse Stärken. Empathie, Kreativität, genaue Beobachtung oder ein tiefes Verständnis für andere Menschen. Bei hochsensiblen Kindern und Jugendlichen kann das im Schul- und Familienalltag aber zu Überforderung, Rückzug oder grossen emotionalen Belastungen führen. Vor allem dann, wenn das Umfeld nicht versteht, was hinter dieser intensiven Wahrnehmung steckt. Aber wie zeigt sich Hochsensibilität im Alltag? Wie merkt man, ob ein Kind Reiz tatsächlich intensiver verarbeitet? Und was können Lehrpersonen und Eltern machen, dass aus dieser Sensibilität keine Überforderung wird? Über all das möchte ich mehr erfahren, deshalb bin ich für diese Podcast-Folge auf Zofingen gereist und sitze heute gegenüber von Philipp Hollenstein. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Ja, danke vielmals für die Einladung, Damian.
Du bist ausgebildeter Sozialarbeiter und hast über 20 Jahre als Schulsozialarbeiter in der Stadt Luzern gearbeitet. Zudem bist du zertifizierter Berater und Begleiter für hochsensible bzw. hochsensitive Menschen. Heute bist du selbstständig, gehst unter anderem Weiterbildungen an der PH Luzern oder an der PH FHNW, bist Autor und produzierst zusammen mit deiner Partnerin, der Bianca Braun, den Podcast «Sensibel hoch 2». Du beschäftigst dich also sehr intensiv mit dem Thema Hochsensibilität. Wie ist es dazu gekommen?
Ich sage nämlich so in Weiterbildungen, ich beschäftige mich seit 58 Jahren mit dem Thema Hochsensibilität, aber ich weiss es noch nicht so viele Jahre. Also dazugekommen ist es eigentlich, dass ich irgendwie mit einer Empfehlung ein Buch gelesen habe zum Thema Hochsensibilität. Zart beseitet, das ist für viele ein Einstiegsbuch in die Hochsensibilität, das Buch von Georg Parloff. Und ich habe dort so gemerkt, boah, der schreibt ja über mich. Je mehr ich in diesem Buch mich vertieft habe, umso mehr habe ich da Parallelen zu meinem Leben, zu mir, zu meinem Wesen gesehen. Und das hat mich extrem berührt. Das hat extrem viel ausgelöst an Emotionen auch. Von irgendwie Freude, Entlastung bis zu Tränen, alles Wilde. Ja, und das hat mir dann wie so den Weg aufzeigen. Ich habe gemerkt, dass so eine Stimme in mir innen hat gesagt, hey, diesem Thema, da musst du dranbleiben. Mhm. Da musst du weiter schauen und dich vertiefen. Und ich habe dann angefangen zu schauen, gibt es denn irgendwelche Austauschmöglichkeiten? Gibt es da andere Hochsensible? Ich habe im Netz geforscht und nichts gefunden. Und dann habe ich dann damals, als ich noch in Luzern gelebt habe, Selbsthilfe mal angerufen und nachher gefragt, ob das ein Thema ist bei Ihnen. Und jetzt geheißen, ja, es ist ein Thema, aber die Gruppen, die lösen sich immer wieder auf. Und ich habe dann gefunden, hey, jetzt musst du dran. Oder? Und dann habe ich angefangen, Gruppenbegleitungen zu machen und habe dann halt gefunden, mit meinem Hintergrund als Sozialarbeiter und lang in der Schule, ich mache gerade fachbegleitende Gruppe. Wenn schon gerade richtig, weil ich gespürt habe, das ist, glaube ich, mein Weg, also meine Berufung. Und das hat sich dann verstärkt. Und so ist es dann auch weitergegangen und habe dann irgendwann gefunden, ich frage mal an der Hochschule an, ob das eigentlich bei Ihnen auch ein Thema ist. Und dann hat es geheißen, ja, aber wir haben niemanden, der Kurs gibt. Würden Sie den Kurs geben? Und gedacht habe ich, nein, sicher nicht. Oder? Und gesagt habe ich, ja klar. Und so ist das weitergegangen. Ja.
Also eigentlich ein sehr persönlicher Weg, wo du mit dir selber gemacht hast und nachher auch willst du die Leute sensibilisieren für das Thema.
Sehr.
Im ersten Teil versuchen wir, einen Überblick zu schaffen. Im zweiten schauen wir dann detaillierter an, wie sich Hochsensibilität zeigt. Und im letzten Teil reden wir darüber, wie Lehrpersonen und Eltern hochsensible Kinder und Jugendliche können begleiten. Bei der Recherche habe ich gemerkt, dass neben dem Begriff Hochsensibilität auch Hochsensitivität verwendet wird. Ist es wichtig, dass man das unterscheidet oder werden beide Begriffe auch synonym verwendet?
Ja, sehr häufig werden die Begriffe wirklich synonym verwendet. Und ich finde es grundsätzlich nicht, sagen wir, wenn wir über den Begriff reden und Aufklärungsarbeit machen, finde ich es nicht zentral, dass man einen Unterschied macht. Es gibt gewisse Fachleute, die Unterschied machen, indem sie Hochsensitivität als etwas beschreiben, wo man eben auch so ein bisschen fast Übersinnliches kann spüren. Und wieder andere tun aber den Begriff wieder anders beschreiben. Also es ist noch relativ schwierig, wo sind denn wirklich die Unterschiede?
Mhm.
Ich habe in meinen Anfangszeiten häufig den Begriff Hochsensitivität gebraucht, auch in den Kurs, obwohl halt im deutschsprachigen Raum sich Hochsensibilität so durchgesetzt hat als Begriff. Aber eigentlich ist er aus dem Englischen nicht wirklich die richtige Übersetzung. Aber es ist eh noch schwierig, ja, was wäre dann von High Sensitivity so die richtige Übersetzung so fürs Deutsche. Und ich habe eigentlich den Begriff Hochsensitivität auch lieber, weil es für mich noch so mehr beinhaltet, das Spüren ins Aussen und weniger reaktiv scheint für mich persönlich als Hochsensibilität. Hochsensibilität klingt so nach Empfindlichkeit. Mhm. Also die Reaktion auf irgendeinen Reiz. Und Sensitivität beinhaltet für mich mehr so, ich nehme etwas im Aussen war, sehr aktiv und ist irgendwie einfach ein bisschen positiver besetzt. Und trotzdem oder, brauche ich in den Kurs halt auch, dass es nicht Verwirrung gibt, den Begriff Hochsensibilität eher.
Aber gut, haben wir darüber geredet, dass das auch klar ist, dass wir eigentlich da von beidem reden, eben vielleicht mit einem kleinen Unterschied. Ich würde aber sagen, vielleicht einfachheitshalber, dass wir uns darauf einigen, dass wir von Hochsensibilität und Hochsensibel jetzt heute da reden.
Das ist für mich in Ordnung.
Immer beides zu sagen, genau. Als Berater und Begleiter von hochsensiblen Menschen wird dir die Frage sicher viel gestellt. Was versteht man denn genau unter Hochsensibilität?
Das ist gar nicht so einfach zu erklären, weil ganz, ganz viel über Hochsensibilität rumkursiert, oder? Und ganz viel sind so Teilwahrheiten oder zum Teil auch Falschaussagen. Und das ist noch recht schwierig, dann irgendwie können zu sagen, was ist es denn genau? Also grundsätzlich kann man sagen, so als Definition, hochsensible Menschen nehmen Reiz grundsätzlich intensiver wahr wie andere. Und Reiz, das sind Sachen, Informationen, die von außen oder auch von innen kommen. Also ich meine auch Hunger, Durst, Gefühle sind der Reiz, die dann halt von innen kommen und äußere Reize können sein, zum Beispiel irgendwie Informationen, die wir lesen, die wir sehen, die wir hören, also einfach über unsere Sinn wahrnehmen. Und das wird dann einfach verstärkt, also wirklich wie durch einen Verstärker wahrgenommen.
Mhm.
Das heisst, hochsensible Menschen nehmen mehr Informationen auf wie andere und sie brauchen durch das halt auch einfach mehr Zeit zum Verarbeiten.
Mhm.
Und dann kommen noch gewisse Kriterien eben dazu bei der Hochsensibilität, wo man dann eben auch die Hochsensibilität dran kann festhalten oder feststellen auch.
Und auf diese Kriterien gehen wir dann ja im zweiten Teil noch ein bisschen genauer rein, dass man das vielleicht auch noch ein bisschen genauer dann kann verstehen. Und ich habe in der Einleitung schon gesagt, Hochsensibilität ist keine Krankheit. Schätzungen gehen aber davon aus, dass ca. 15-30% von uns Menschen hochsensibel sind. Gibt es denn gleich eine Art Diagnose dafür?
Genau, da kommen wir zum nächsten Begriff, was ein bisschen schwierig ist, oder? Das Wort Diagnose, das beinhaltet ja eigentlich Krankheiten und Störungsbilder. Und Hochsensibilität ist eine natürliche Wesenseigenschaft, die es auch in der Tierwelt gibt. Man hat das schon bei vielen Tierarten feststellen können. Es ist aber so, dass man Hochsensibilität tatsächlich feststellen kann. Wir sagen jetzt dem halt dann eben nicht Diagnose, sondern ich rede dann halt wirklich von Klärung, von feststellen können. Ich wünschte mir den Diagnosebegriff könnte anders definiert werden, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Es wäre etwas für einen anderen Podcast.
Ja, definitiv. Ja, wie zeigen sich denn die Charaktereigenschaften oder die Merkmale, wie du jetzt gesagt hast, im Alltag?
Ja, die zeigen sich grundsätzlich eben recht verschieden. Also das heisst, es gibt zum Beispiel beim Autismus gibt es ja den Spruch, könntest du ein Autist, könntest genau ein Autist.
Mhm.
Und das kann man bei der Hochsensibilität natürlich auch sagen, weil die Ausprägungen sind sehr unterschiedlich, die Empfindsamkeiten sind unterschiedlich. Man kann aber ganz sicher sagen, hochsensible Menschen sind sehr feinfühlige Menschen, sie nehmen Sachen intensiver, stärker und feiner wahr, wie durchschnittlich sensible Menschen. Und das hat natürlich Auswirkungen, das ist einerseits eine Gabe, ist aber auch eine Herausforderung so im Alltag. Und sie können auch zum Beispiel Unstimmigkeiten besser wahrnehmen, nehmen. Manchmal sogar gibt es hochsensible Menschen, die irgendwelche Gemütszustände vom Gegenüber früher spüren, bevor das Gegenüber eigentlich merkt, oh ja, tatsächlich, ja, ich bin jetzt wirklich irgendwie ein bisschen verrückt oder so. Und das kann für hochsensible Menschen, die so ganz stark im Gespüren sind oder auch in der Empathie sind, kann das manchmal verwirrend sein, weil sie sehr schnell Sachen auf sich selber beziehen. Also sehr schnell auch können das Gefühl bekommen, oh, habe ich jetzt etwas Falsches gesagt? Habe ich jetzt irgendetwas nicht richtig gemacht? Ich spüre doch, dass jetzt irgendeine Unstimmigkeit da im Raum ist und so. Und es gibt auch hochsensible Menschen, die können in einen Raum hineinkommen und merken, da ist irgendwie stimmungsmässig etwas gar nicht gut. So Sachen, das können wir sagen, ist ja eigentlich auch eine Gabe, aber das macht das Leben dann manchmal auch ein bisschen komplizierter.
Ja, also es hat Vor- und Nachteile und es ist eben, wie du sagst, von Mensch zu Mensch auch verschieden, wie sich das dann zeigt und auch welche Ausprägung.
Auf jeden Fall, ja. Genau. Und sie sind auch sehr beziehungsorientierte Menschen eben. Und das ist etwas, wo eigentlich auch etwas Schönes ist, aber auch eine grosse Herausforderung kann sein, weil wenn Beziehung irgendwie eine Störung hat, dann realisieren sie das viel, viel intensiver und das bringt auch ihr Nervensystem relativ schnell in Wallung. Mhm. Also hochsensible Menschen sind häufig, wenn man mit amplen Farben arbeiten will, häufig so im gel-orangen Bereich oder eben im Rotbereich und nicht im Grün. Das heisst, das Nervensystem ist angespannter wie bei durchschnittlich sensiblen Menschen und das hat Auswirkungen im Alltag.
Jetzt ist es ja aber so, dass Hochsensibilität wissenschaftlich nicht ganz unumstritten ist, aber viele Betroffene können sich eben damit identifizieren. Was zeigen die aktuellen Forschungen zum Thema?
Ja, also grundsätzlich zeigt die Forschung, dass Hochsensibilität eben eine natürliche Wesenseigenschaft ist, wo eben, du hast von 15-30% geredet, man hat ja lange, sind so Zahlen 15-20% der Bevölkerungsanteil umgegeistert und inzwischen gibt es Wissenschaftler, die von sogar 20-30% reden, also recht hohen Anteil. Man geht davon aus, dass es angeborene genetische Disposition ist, die Hochsensibilität, dass es also könnte so wie eine Gengruppe geben, die dafür verantwortlich ist, ob jetzt jemand hochsensibel ist oder nicht. Und dass die Hochsensibilität auch etwas ist, wo je nachdem, wie man gestützt wird, begleitet wird, was man für Lebensumstände hat, sich dann entsprechend kann positiver oder negativer auswirken im Leben. Also man weiss beispielsweise aus der Forschung, dass Menschen, hochsensible Erwachsene, die als Kind ihrer Wesenseigenschaft positiv gestärkt worden sind, also immer wieder gestützt gestärkt worden sind, wo man auch immer wieder gesagt hat, das ist gut, dass du so feinfühlig bist, das ist toll, dass deine Wesenseigenschaft ist etwas Positives, dass sie viel stärker später können aufblühen als nicht hochsensible Menschen, die eine ähnliche Bestärkung in der Kindheit erfahren haben. Also sie reagieren stärker dann auf positive Verstärker. Das Umgekehrte ist aber eben auch der Fall. Man hat auch festgestellt, dass Menschen, hochsensible Menschen, die in der Kindheit und Jugend eher erlebt haben, Hochsensibilität ist etwas Schwieriges, du hast eine schwierige Charaktereigenschaft, mit dir stimmt etwas nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung oder das siehst du falsch oder jenes erlebst du nicht richtig oder reiss dich doch mal zusammen. Alles so diese Sachen, oder? Dass sie dann auch viel mehr dazu neigen, Krankheiten zu entwickeln, also Depressionen, Erschöpfungszustände und andere psychische Erkrankungen auch, als das in der gleichen Situation bei nicht hochsensiblen Menschen der Fall ist. Also sie reagieren stärker auf positive Bestärkungen, aber eben auch auf negative. Mhm.
Jetzt ist es ja so, wie so Wörter wie Hochsensibilität. Ich habe letztens eine Podcast-Folge gemacht über Hochbegabung. Das löst bei den Menschen ein bisschen etwas aus, je nachdem, was sie vielleicht auch für Erfahrungen gemacht haben. Welche Mythen und Vorurteile begegnest du oft, wenn es ums Thema Hochsensibilität geht?
Also sehr häufig höre ich, das sind so die Hyperempfindlichen. Oder? Die vertragen nichts. Du hast es auch am Anfang so ein bisschen schon in der Einleitung auch erwähnt. Die, die so, ja, die so auch noch am Wasser gebaut sind zum Beispiel. Aber auch, das habe ich die letzte Zeit ab und zu mal gehört und jetzt viele Jahre nicht, das ist, aha, ja, das sind doch die, die meinen, sie sind etwas Besonderes, oder? Eben so, wegen dem Begriff hoch, oder? Also mehr, besser wie die anderen. Und interessanterweise ist es aber so, dass gerade hochsensible Menschen häufig eben das Gefühl haben, sie sind weniger wert wie andere. Oder? Sie machen ja häufig dann eher negative Erfahrungen. Eben so die ganzen Klischees, die ich vorher erwähnt habe, sind eben nicht nur Klischees, sondern sind auch zum Teil wirklich Zuschreibungen, die hochsensible Menschen tatsächlich erfahren. Ja, oder auch eben das ganze Empfinden empfindlicher sein. Und empfindlich sein hat ja schon grundsätzlich eher ein bisschen einen negativen Touch. Das ist ein bisschen anders, wie ich rede immer von empfindsam. Weil ich finde, das ist ein neutraleres Wort. Und empfindlich tönt eher noch ja, etwas, was nicht gut ist. Und ich glaube, allgemein, die sind weniger leistungsfähig. Das ist so ein bisschen etwas, oder? Die vertragen nichts. Mhm. Und ich erlebe natürlich in der Praxis dann viel mehr eben hochsensible Menschen, die unglaublich viel eben an Reiz und Informationen verarbeiten müssen, die sehr anstrengend wird für sie. Und da sehe ich ein sehr hohes Leistungspotenzial. Also sie müssen unglaubliche Leistungen bringen und viele hochsensible Menschen passen sich unglaublich an, also damit sie eben können funktionieren. Das ist auch so ein tolles Wort, oder? Funktionieren. Also ein bisschen wie eine Maschine. Also sie schauen sehr häufig im Alltag, schauen, dass sie möglichst nicht auffallen, möglichst ein bisschen so sind wie die anderen, auch wenn sie selber ja merken, wo ich denke an sich fühle, irgendwie anders, ich gehöre wie nicht dazu oder ich fühle mich wie von einem fremden Planet. Das ist häufig so ein Gefühl. Das sind so ein paar Sachen, die so rum sind.
Mich würde gerade noch spontan wundern, du bist ein Mann, du hast sicher auch Buben, die du begleitest. Ist es dort nochmal anders, wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, es geht darum, oder man hört immer wieder, man darf nicht brüllen oder man darf sensibel sein und all diese Sachen. Nimmst du das nochmal anders wahr oder hat sich das so ein bisschen verflüchtigt?
Ja, doch, ich nehme das auch persönlich nicht immer so ganz einfach wahr, so, dass ich als hochsensibler Mann unterwegs bin. Mhm. Also ich merke schon auch, ja, an und für sich tut mich ja das von anderen Männern so ein bisschen unterscheiden, beziehungsweise das gilt ja schon nicht so als wirklich männlich, so besonders sensibel zu sein. Und das ist schon nach wie vor, glaube ich, nicht einfach nur so ein Klischee. Ich glaube, es ist nach wie vor ein bisschen so, dass wir uns, auch wenn wir eine offene Gesellschaft sind, was Sensibilität anbelangt und so ein bisschen die Frauen-Männer-Rolle sich aufweichen. Ich glaube, schlussendlich ist das aber immer noch ganz, ganz fest in unseren Köpfen, dass hochsensible Männer, dass das irgendwie wie nicht passend ist. Hochsensibilität und Mann, das ist irgendwie wirklich ein Widerspruch. Ich erlebe in der Praxis eben auch viel, viel mehr Frauen, die kommen, die Hilfe holen. Natürlich habe ich viele Eltern von hochsensiblen Kindern oder von Kindern, wo die Eltern denken, sie könnten hochsensibel sein. Da habe ich viel mehr Mütter, aber ich habe auch grundsätzlich mehr Frauen in der Praxis wie Männer, die Unterstützung holen. Und ich merke immer, ich freue mich immer, wenn sich ein Mann anmeldet und sagt, ich möchte gerne das Thema näher anschauen. Und ich habe manchmal auch Männer, die sagen, oh, Hochsensibilität ist jetzt da nicht mein Thema im Coaching. Und nach 2-3 Mal finden sie, kann ich gleich ein bisschen mehr über das Thema erfahren? Kannst du mir ein bisschen mehr sagen? Weil irgendwie spricht es mir, glaube ich, gleich ein bisschen an. Und wo dann teilweise wirklich auch können sagen, wow, das trifft voll auf mich zu. Ja. Also, hätte ich nie gedacht, oder? Und ich bin noch immer unterwegs im Geschäftlichen, wo das kein Thema ist, natürlich. Und darum habe ich mich nie mit dem beschäftigt. Ja, das sind spannende Geschichten. Aber ich wünschte mir natürlich schon grundsätzlich auch viel mehr die Offenheit dem Thema gegenüber von Männerseite. Auch sich an ihrer eigenen Sensibilität bewusst sein, weil ich finde es eine ganz wichtige Stütze so für, auch für unsere Gesellschaft und für die Zukunft für unseren Planeten.
Ja, und ich kann mir ja vorstellen, für einen Mann braucht es dann eben einen, wie soll ich sagen, noch ein bisschen mehr Mut, vielleicht eben auch dann den Schritt zu machen und einsehen, dass man vielleicht eben von dem, ja, dass man das hat oder dass man so eine Persönlichkeit mitbringt.
Ja, das glaube ich sofort, ja. Weil es halt eben eher als Manko aufgenommen wird, statt als mögliche Stärke oder halt einfach als Charaktereigenschaft, eine von vielen. Oder?
Ja. Ja, also es braucht auf jeden Fall noch mehr Aufklärung und Sensibilisierung und das versuchen wir ja heute zu machen. Wir lassen uns jetzt aber zuerst Kinder an. Ich habe sie gefragt, ob sie schon von Hochsensibilität gehört haben und was das könnte sein.
Ich habe Hochsensibilität ja auch schon irgendwo gehört, aber ich habe keine Ahnung, was das heisst.
Ich habe auch noch nie von Hochsensibilität gehört und habe keine Idee, was es bedeuten könnte.
Also ich habe schon von Hochsensibilität gehört. Das sind so Menschen, die einfach sensibler sind, die Gefühle anders ausdrücken, also früher auf den Flammen zum Beispiel, weil sie einfach so die Gefühle einfach mehr ausdrücken können als andere Menschen.
Vielleicht irgendetwas, das sensibel ist.
Ich glaube, ich habe es schon mal gehört, aber ich weiß nicht genau, was es ist.
Ich habe von dem auch noch nie etwas gehört. Ich glaube, es ist so zum Beispiel, wenn einem ein Stift runterfliegt, dass man dann gerade anfängt zu heulen, zum Beispiel, wenn man irgendwie traurig ist, dass etwas kaputt gehen könnte oder so.
Hochsensibilität habe ich auch noch nie gehört, aber ich denke jetzt eigentlich, dass etwas sehr sensibel ist.
Ja, auch, dass man, wenn man jetzt umgeht und es eigentlich gar nicht so weh tut, dass man gleich trotzdem anfängt zu heulen oder so.
Ich habe noch nie von Hochsensibilität gehört.
Viele haben wohl noch nie davon gehört, haben es aber abgeleitet von sensibel. Man hat auch gehört, brüllen, flennen, heulen. Und da merkt man eben auch gerade, was das Wort sensibel auslöst. Wie ist es dir ergangen beim Zuhören?
Jetzt hat mich noch recht nachdenklich gestimmt. Also einerseits, ja, habe ich am Anfang zuerst gedacht, ja, offenbar ist der Begriff wirklich noch nicht so überall bekannt. Und gleichzeitig habe ich mir sagen, ja, eigentlich erstaunt es mich ja gleich wieder nicht. Und ich finde es sehr schön, was sie so gesagt haben, von, ja, noch nie gehört, klar und deutlich, bis zu ihren klaren Vorstellungen davon eingebracht. Und natürlich hat es mich dann auch ein bisschen getroffen, dass, ja, doch relativ klar ein bisschen durchgekommen ist das Brüllen, oder? Mhm. Das ist so etwas, was man mit Sensibilität halt häufig verbindet. Oder schon nur der Gedanke, der eingebracht wurde, ist ja, ein Stift geht runter und jetzt brüllt man, weil etwas kaputt gegangen ist, oder? So extrem ist es ja sehr häufig nicht. Aber ich finde, sie sind auf einem guten Weg, so die Kinder, so ein bisschen dem nachzuspüren, was das könnte sein, auf jeden Fall.
Ja, also ich habe es auch sehr eindrücklich gefunden und habe gedacht, dass das bei dir wahrscheinlich etwas wird auslösen. Wir haben vorher besprochen, was Hochsensibilität ist. Jetzt ist es wichtig, dass wir noch ein bisschen genauer schauen, wie sie sich im Alltag zeigt. Und obwohl Menschen natürlich sehr verschieden sind, wie du auch gesagt hast, und nicht auf alles gleich reagieren, gibt es doch eine relativ zuverlässige Einordnung, die hier helfen kann. In den 90er Jahren sind 4 Kriterien erarbeitet worden. Die Kriterien sind letztes Jahr durch das Forschungsteam überarbeitet und in 6 Kriterien umformuliert worden. Die Kriterien sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge, aber wir haben ja schon festgehalten, dass die Wahrnehmung ein wichtiger Teil ist. Ein Merkmal ist auch die Feinwahrnehmung. Wie zeigt sich die und kannst du vielleicht gerade ein Beispiel machen, wie sich das zeigen kann?
Hochsensible Menschen haben auf der sensorischen Ebene häufig so ein ganz besonderes Gespür. Also zum Beispiel sind sie eher lärmempfindsam oder auch geräuschempfindsam, dass sie Lärm und Geräusch weniger gut vertragen oder einfach stärker darauf reagieren. Oder zum Beispiel der Geschmackssinn, der reagiert auf die Konsistenz von irgendeinem Lebensmittel oder wo sagt, ich sage jetzt mal zum Beispiel Tomatensauce, wow, super gut, super fein, aber Tomaten essen gibt's, oder? Das ist so Geschlüderung innen dran, geht gar nicht. Das löst Ekel aus. Also ganz stark auf das reagieren. Oder das gibt so schöne Beispiele, ein Kind, wo irgendwie sein Lieblingsessen fortsetzt bekommt, jetzt sagen wir mal Spaghetti mit Tomatensauce, und dann irgendwie hat der Papi gekocht und das Kind findet, aber dann wäre das grusig. Und der Papi sagt, was, ist grusig, ist doch fein, und so, ist dein Lieblingsgericht? Nein, irgendetwas ist nicht gut. Papi sagt, ich habe es genau gleich gemacht wie immer, ich weiss ja, wie du es gerne hast, und dann gibt es fast einen Streit raus. Das Kind steht auf, geht in die Küche, nimmt irgendein Dösli in die Hand und sagt, hast du die Knütli gebraucht? Und der Papi sagt, ja, wieso? Ja, aber das sind nicht die gleichen wie sonst, oder? Und das ist dann wirklich, manchmal sind das Streitthemen, aber es gibt tatsächlich hochsensible Kinder, die auf das ganz, ganz stark reagieren und das ganz gut rausgespüren. Und Essen ist dann halt häufig ein Thema. Oder dann Lichtverhältnis natürlich auch, dass hochsensible Menschen vielleicht unter Umständen, wenn sie lichtempfindlich sind, schneller auch Sonnenbrillen anlegen, wo andere finden, ist ja gar keine Sonne noch. So. Einfach die Feinwahrnehmung über das Sinnesorgan, aber dann auch können Details sehen, die anderen nicht auffallen. Zwischen den Zielen lesen oder in der Natur irgendetwas Kind zum Beispiel irgendjemand ein Käferli sehen und auf das aufmerksam machen und die Eltern darauf vorbeigelaufen sind und sagen, wo, wie, was, oder? Ja, da siehst du das nicht, oder? Und die Eltern auch kennen und sehen, ah, ja, oder? Einfach so ein bisschen feine Detail, das tut man so ein bisschen unter die Feinwahrnehmung nehmen.
Stellen wir das in der Schule noch schwierig vor, wenn wir jetzt auch ein bisschen auf das noch schauen. Bei Kindern und Jugendlichen, gerade wenn du sagst, Lichtverhältnis, Lärm vor allem auch, also das stelle ich mir schon noch herausfordernd vor. Was nimmst du da wahr mit Kindern, die du begleitest?
Das ist sehr häufig ein recht grosses Thema, und zwar einerseits wirklich Geräusch, also der Lärm oder Geräusch von eben herabfallenden Bleistift. Kind, die unruhig auf dem Stuhl sind, der Wasserhahn, der tropft, oder irgendwie ein Kind, das jetzt aufgestanden ist und irgendetwas hat müssen holen, wo dann kann störend wirken auf so sensible Kind. Oder eben zum Beispiel überhaupt die Menge von Kindern, oder? Das sind ja unglaublich viele Energien, die ja hochsensible Menschen eh recht stark spüren und Unstimmigkeiten dann auch spüren in der Gruppe, wenn zwei Streit haben oder wenn sie irgendein Kind drin hat, wo andere eher mal so ein bisschen Pisack zwischendrin oder dumme Sprüche macht. Das ist dann für die hochsensiblen Kinder häufig auch schwierig, und das stelle ich häufig fest, so ein bisschen auch in den Begleitungen. Also grosse Gruppen in der Schule und die vielen Eindrücke, das ist so im Zusammenhang mit der Feinwahrnehmung sicher ein grosses Thema.
Ein weiteres Kriterium ist die tiefe Verarbeitung. Was ist mit dem gemeint?
Das ist gemeint, dass Informationen, Sachen, die man liest, hört, irgendwie spürt, einfach viel intensiver verarbeiten. Häufig hat man in diesem Zusammenhang auch das Gedankenkreisen, dass man Sachen trüllt und trüllt und trüllt in den Gedanken, aber auch, dass man Informationen probiert, miteinander zu vernetzen, miteinander zu verbinden, wo andere eher trennende Sachen sehen. Da sehen häufig hochsensible Menschen auch Verbindungen. Also sie probieren das auch immer wieder, Verbindungen vom einen zum anderen herzustellen, vom einen Thema zum anderen. In der Schule könnte das heissen, dass hochsensible Kinder manchmal auch Informationen noch nachhängen, die die Lehrperson gesagt hat, und sie probieren das irgendwo noch einzuordnen oder zu verbinden mit einem anderen Thema. Oder manchmal auch mit Sachen, die sie sonst schon gelesen oder gehört haben, und ihnen fallen dann vielleicht auch Widersprüchlichkeiten eher auf. Mhm. Oder manchmal auch Sachen, die zum Beispiel die Lehrperson sagt, und am nächsten Tag gilt aber gleich etwas anderes, und das ist dann für sie ganz schwierig. Mhm. Weil sie sich dann auch an dem ganz, ganz fest orientieren.
Also ja. Auch sehr strukturiert in dem Fall.
Ja, es ist für sie auch sehr häufig ganz wichtig, eine klare Struktur und eine klare Ordnung zu haben. Und sie sind auch Kinder, die, wenn es Regeln gibt, versuchen, die möglichst fast so stur einzuhalten. Weil das ist wie jetzt vorgegeben, oder? Die Regeln gelten. Und sie fallen dann möglicherweise der Lehrperson auch auf als so kleine Polizisten und Polizistinnen, mhm. die dann können wir sagen, sie, oder? Das ist doch in unseren Regeln drin und der oder die halten sich nicht dran, oder? Und wo man dann manchmal muss sagen, hey, das ist meine Verantwortung, du musst dich da nicht drum kümmern. So.
Das kenne ich, die habe ich auch gehabt. Also es sind ja Vor- und Nachteile.
Ja, genau.
Ein Merkmal, das schon ziemlich klar ist oder wo man auch schon hätte können, jetzt raushören können, ist die soziale Feinfühligkeit, also der Umgang mit anderen Menschen und eben auch da das Gespür für andere Menschen. Ich habe das Gefühl, das kann auch eine Stärke sein. Wie nimmst du das wahr?
Ich sehe es auch als Stärke, und gerade in grösseren Gruppen ist es ja auch eine Herausforderung. Also nicht nur in grösseren Gruppen, aber in der Schule halt dann aufgrund von der Zusammensetzung von einer Klasse ist dann eine grosse Herausforderung bei so vielen Kindern. So zu spüren, wie es anderen geht zum Beispiel, mögliche Konflikte gut rauszuspüren, also Spannungen zu merken oder wenn irgendein Kind ausgeschlossen wird oder man vielleicht schon spürt, das könnte ausgeschlossen werden oder da gibt es mögliche Störung von der Harmonie. Also hochsensible Menschen sind Menschen, die sehr gerne Harmonie haben, die das sehr stark suchen. Mhm. Das hat halt mit ihrem angespannteren Nervensystem auch zu tun. Oder? Da ist es wichtig, dass möglichst an vielen Orten Harmonie ist, damit nicht das Nervensystem zusätzlich noch beansprucht wird. Und das ist sicher eine grosse Herausforderung, die ich auch immer wieder in der Praxistätigkeit erlebe. Kinder, die so gut spüren, wenn es anderen nicht gut geht. Und dann sind sie ganz fest bei dem anderen Kind und können sich selber gar nicht mehr richtig konzentrieren auf ihr Ding und sie sind dann wie einfach überall, nur nicht bei sich selber. Mhm. Das ist eine häufige Herausforderung, so Thema Abgrenzung, Schutz so vor fremden Energien. Das ist für viele hochsensible Menschen ein Riesenthema. Und darum gibt es viele hochsensible Menschen, die dann manchmal so soziale Kontakte eher scheuchen oder grössere Gruppen. Manchmal ist halt dann die Gefahr von sozialem Rückzug. Das ist dann halt die Kehrseite vom Ganzen.
Was mir vorher noch spontan gekommen ist, sind das vielleicht auch Kinder, die sehr tierlieb sind? Also das Gefühl, also ich habe immer wieder Schülerinnen und Schüler gehabt, die ja das besonders rausheben. Ich weiss gar nicht, wie man dem jetzt sagen soll, aber so jetzt nicht nur im Umgang mit Menschen, sondern auch wirklich so Tiere schützen, gut zu ihnen schauen, auch besonders auf sie reagieren. Würdest du das auch dazu zählen?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, das ist sehr ausgeprägt bei hochsensiblen Menschen oder auch bei den Kindern. So der Schutz von schützenswerten Wesen, sage ich mal, wo ja dann so Tiere auch dazugehören und einfach so eine besondere Verbindung zu Tieren oder zu der Natur generell, das stellt man sehr häufig bei hochsensiblen Menschen fest. Und so besondere Tierliebe, die auch dazu führen kann, wenn jetzt zum Beispiel das Haustier stirbt, dass das sehr viel länger schmerzhaft sein kann, dass es auch viel länger braucht, um über diese Trennung darüber wegzukommen. Und das ist auch zum Beispiel bei Freundschaften häufig dann eine grosse Herausforderung. Wenn eine Freundschaft auseinandergeht, dann braucht das unglaublich viel, bis das irgendwo wieder irgendwie so ein bisschen im Lot ist.
Beim nächsten Kriterium geht es um die Reize, die wir jetzt doch schon einige Mal angesprochen haben, die überfordern, und da reden wir dann von einer Überstimulation. Wann ist das der Fall und wie zeigt sich das jetzt vielleicht gerade bei Kindern und Jugendlichen?
Die Überstimulation ist so wirklich ganz ein zentrales Kriterium, das viel mit der Hochsensibilität so manchmal auch als erstes so ein bisschen neben der Feinwahrnehmung so ein bisschen ins Spiel gebracht wird. Und das heisst im Grunde genommen einfach zu viel Reiz, oder? Also es sind irgendwie viel mehr Reize jetzt gerade da, wie ich verarbeiten kann. Das heisst dann nachher in der Folge, dass das dazu führen kann, dass ein Kind beispielsweise möglichst probiert zu fliehen in einer Situation, wo es überstimuliert ist, oder dass es auch mal ausflippen kann. Und das ist amigs noch interessant, weil Hochsensibilität bringt mir so gar nicht mit Aggression in Verbindung. Mhm. Das sind ja ganz liebe, nette Menschen, oder? Und wir haben, weißt du, wir müssen Aufklärungsarbeit machen und sagen, nein, wieso sollten hochsensible Menschen nicht aggressiv sein? Mhm. Also sie spüren ja diese Gefühle auch. Und darum kann es auch sein, dass ein Kind ausflippt, ausrastet, total verrückt wird. Häufig erleben das aber die Eltern mehr wie die Schule. Häufig ist es dann wirklich so, dass die Schule sagt, das Kind fällt gar nicht auf, das ist so sozial. Also es fällt höchstens auf, weil es eben so sozial ist, sich so kümmert um andere, so lieb, nett ist, so fürsorglich und so. Eher ein bisschen zurückhaltend, eher ein bisschen tendenziell scheu. Und die Eltern daheim sagen, wir haben daheim einen Vulkanausbruch, ein nach dem anderen.
Ja. Oder?
Weil die Kinder eben überstimuliert zum Beispiel von der Schule kommen, sich aber dort zusammengerissen haben und dann daheim ausflippen wegen irgendetwas ganz Kleinem. Oder? Würdest du bitte die Jacke nicht am Boden liegen lassen, sondern aufhängen? Zum Beispiel, oder? Das kann dann schon ganz viel auslösen.
Ja, und ich kann mir vorstellen, das zu regulieren braucht ja eben auch eine Gabe. Und das ist dann auch ein weiteres Merkmal, nämlich die emotionale Reaktionsstärke. Was ist da zentral?
Genau, dort ist zentral, dass hochsensible Menschen einfach emotional extrem tief und sehr stark, sehr intensiv fühlen. Und das sind halt die verschiedensten Gefühle, oder? Wie Trauer, Wut, Freude, die kommen einfach viel, viel intensiver, die tun sie auch häufig wie überfluten. Es ist wirklich so ein bisschen ähnlich, fast wie mit einem Tsunami. Das kann auch sein, dass hochsensible Menschen unglaublich berührt werden, emotional durch irgendein Musikstück, durch manchmal auch etwas, was jemand anderes sagt, wo irgendetwas auslöst und plötzlich sind Tränen in den Augen.
Mhm.
Und das ist dann für viele hochsensible Menschen manchmal auch ein bisschen unangenehm, oder? Weil natürlich wird dann nachgefragt. Und ja, ist das nicht immer so eine einfache Situation. Das wäre bei der emotionalen Reaktionsstärke so gemeint. Einfach alles wirklich stark und intensiv spüren. Man könnte wie sagen, ja, es ist einfach alles mit diesen Steigerungsformen, oder? So stärker, intensiver, wo so ein bisschen mit dem verbunden wird.
Du hast ganz am Anfang gesagt, dass man, oder auch du, gewisse Sachen auch sehr persönlich nimmst, oder was einerseits über das Thema gesagt wird, aber auch wenn es um dich geht, würde ich sagen, weil das finde ich in der Schule ja schon noch auch interessant, oder könnte ja sicher auch zutreffen, je nachdem, was Lehrpersonen dem Kind sagen oder mit auf den Weg gehen und so weiter, würde ich sagen, dass das dort auch reingehört, dass man das vielleicht, wenn man hochsensibel ist, nochmal anders wahrnimmt und vielleicht noch ein bisschen persönlicher nimmt, dass man das auch muss schauen, wie man mit dem Kind redet und was man sagt.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke jetzt so ein bisschen auf die Redewendung «C'est le temps qui fait la musique». Da sind Hochsensible noch viel, viel reagieren, noch viel empfindsamer. Sie tun auch ganz vieles schnell mal als persönliche Kritik aufnehmen, was gegenüber gar nicht so gemeint hat.
Mhm.
Also es ist fast ein bisschen so, dass wenn man irgendwo könnte leise Kritik drinnen erahnen oder daraus aussen interpretieren, dann sind hochsensible Menschen Meister da drin. Ja, und das macht es manchmal natürlich dann auch schwieriger, oder? Also Ermahnungen zum Beispiel, die werden dann extrem persönlich genommen und viele Kinder oder auch manchmal auch Erwachsene schämen sich nachher. Das ist recht etwas Intensives, auch ein starkes Gefühl, das hochsensible Menschen häufig spüren, wenn sie irgendetwas vermeintlich falsch machen.
Mhm.
Sie mit ihren unglaublich hohen Selbstansprüchen auch bis zum Perfektionismus, das ist häufig auch sehr verbreitet unter Hochsensiblen, eben, dann ist das umso schlimmer, oder? Also wenn ich dann noch einen Fehler mache, ich, wo mir so Mühe gibt, dann ist das mit unglaublichem Schamgefühl verbunden. Und das macht es natürlich dann gerade in einer Schule nicht so einfach, weder für ein hochsensibles Kind wie auch für seine Lehrpersonen, oder?
Absolut.
Also man hat dann wirklich mit einem unglaublich sensiblen, empfindsamen Wesen zu tun. Und das Händeln, das ist ja manchmal auch einfach gegeben. Es gibt Lehrpersonen, die können das super gut. Das ist überhaupt, für sie ist das ein Heimspiel, je nachdem, oder? Mit so Kind zu arbeiten. Und für andere ist es fremd.
Mhm.
Und das macht es anspruchsvoll.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir kommen zum letzten Kriterium, die Empfänglichkeit für Schönes. Kann man das wirklich messen und erkennen?
Ja, das ist eine gute Frage. Woran misst man das, die Empfänglichkeit für Schönes? Es ist schon so, dass bei der emotionalen Reaktionsstärke, habe ich es ein bisschen erwähnt, oder so ein bisschen, dass können tief berührt sein von irgendetwas, sei das Natur, sei das ein Bild, sei das ein Sonnenuntergang, sei das irgendeine positive Zuwendung von einem anderen Mensch und so weiter. Das löst bei hochsensiblen Menschen extrem starke Gefühle auch aus. Also sie sind dann einfach sehr, sehr tief bewegt und manchmal kann man das dann eben an den Emotionen einfach ablesen oder an dem man vielleicht bei jemandem sagt, gell, das ist wirklich schön und daran sagt, boah, ey, ich könnte stundenlang jetzt da einfach sitzen oder ich könnte stundenlang zuhören oder ich habe Gänsehaut oder was auch immer. Und der andere findet, ah, okay, gut, also für mich ist jetzt gut, wir können jetzt weiter. Und der andere findet, nein, weiss, ich muss da noch ein bisschen schauen oder noch ein bisschen hören und so, oder? Mhm. So Sachen merkt man dann bei Erwachsenen dann vielleicht eher, weil sie sich dann auch anders können ausdrücken. Die freudigen Sachen, die berührenden, die bleiben dann einfach viel länger. Das kann auch sein, dass dann ein Kind mit vielleicht schönen Erinnerungen kommt, wo Eltern sagen, ah, das habe ich schon lange vergessen oder ja, das ist schon lange durch, dass du dich noch erinnerst und dann manchmal ganz detailgenau, oder? So, an dem kann man es so ein bisschen aufhängen. Aber ich finde es recht anspruchsvoll, eben so ein bisschen die Empfänglichkeit für Schönes zu messen. Es ist ja dann eben auch so, dass ja hochsensible Menschen eben nicht nur für Schönes, sondern auch für das Gegenteil sehr empfänglich sind. Mhm. Und darum ist das Kriterium, wo ich mich so ein bisschen am meisten ein bisschen, ja, schwer tue, weil ich so mich frage, ja, hat man jetzt da einfach noch wollen, irgendein so ein positives Kriterium reinbringen, wo hochsensible Menschen gegenüber anderen besonders auszeichnen sollen, weil man sonst Hochsensibilität eher als etwas Negatives wahrnimmt. Mhm. Ich weiss es ja nicht, was sich dort Wissenschaftler genau überlegt
haben. Ja, aber du hast es jetzt gut erklärt, dass ich es auch ein bisschen besser verstehe. Ich hätte es, glaube ich, sogar wirklich anders verstanden jetzt, bevor du es jetzt erklärt hast. Mich nimmt noch gerade Wunder, es gibt ja Menschen, die von sich selber sagen, dass sie nahe am Wasser gebaut sind. Das hörst du ja sicher manchmal auch. Hast du das Gefühl, das könnte ein Indiz sein, dass man vielleicht, nach dem, was wir jetzt alles besprochen haben, auch ein bisschen die Richtung geht? Oder würdest du sagen, das ist ein bisschen gefährlich, das muss nicht mit dem zu tun haben?
Das ist etwa ähnlich wie jemand, der zum Beispiel sagt, ich bin sehr lärmempfindlich, oder? Das könnte darauf hinweisen, wenn jetzt die anderen Kriterien auch würden übereinstimmen. Mhm. Aber es ist sehr gut möglich, dass ich ein Mensch bin, der einfach besonders auf Lärm oder besonders auf Geräusche oder auf gewisse Geräusche sehr, sehr empfindsam reagiere oder eben besonders nach vielleicht am Wasser gebaut bin, aber selber nicht hochsensibel bin.
Wie viele Kriterien müsste man denn erfüllen, wo du sagst oder wo dir sagen, doch, dann ist es Hochsensibilität?
Ja, also wir in der Praxis sagen alle 6.
Ja.
Und ich weiss, es gibt Leute, es gibt auch Fachpersonen, die finden, ja, wenn 4 abgedeckt sind, dann kann man auch schon davon reden. Wir probieren es halt möglichst dann auch wirklich so ein bisschen als etwas zu fassen, wo eine bestimmte Ausprägung ist von jemandem und somit, wie man jetzt eine Diagnose stellt, eben beim ADHS nach bestimmten Kriterien oder bei Autismus, tun wir das bei der Hochsensibilität halt jetzt auch an diesen 6 Kriterien aufhängen. Mhm. Also wenn es jetzt darum geht, eine Klärung zu machen, oder wenn das gibt es etwa Leute, die in Praxis kommen und sagen, ich hätte gerne das geklärt haben, bin ich hochsensibel, dann sage ich auch immer, tu mal einen Test machen, was im Internet gibt, aber die Tests, die geben nur so einen Hinweis, oder? Die können stark ausschlagen, aber dann schauen wir die Kriterien an. Und wenn die dann übereinstimmen, ja, und so mit deiner Einschätzung und mit meiner zusammen, dann gibt das so ein gutes Gesamtbild. Und gell, würde es jetzt nicht darum gehen, die Hochsensibilität als eigene Wesenseigenschaft können zu beschreiben mit Herausforderungen und allem und vielleicht irgendwann auch, sagen wir, gesellschaftlich die Akzeptanz bekommen, hey, ja, das ist tatsächlich eine besondere Herausforderung, hat auch besondere Gaben, aber man muss, oder hochsensible Menschen haben besondere Herausforderungen und da muss man Rechnung tragen. Wenn das jetzt nicht so eine Rolle würde spielen, dann würden wir vielleicht dann auch anders mit dem umgehen, aber so sagen wir, ja, die 6 Kriterien, ja, die müssen erfüllt sein.
Bevor wir zusammen anschauen, wie Lehrpersonen und Eltern hochsensible Kinder und Jugendliche am besten unterstützen können, hören wir uns nochmal Kinder an. Da habe ich sie gefragt, ob sie auch schon mal von Reiz überfordert gewesen sind.
Bei mir ist es meistens, wenn ganz, ganz viele Leute da sind, wird mir oft mal schwindelig und ich weiss nicht mehr so ganz, wo ich genau bin.
Nein, ich hatte das eigentlich noch nie gehabt.
Ich hatte es mal in den Sommerferien, wenn ich halt noch so 4 war. Im Europapark sind halt so ganz viele Menschen und alles so drum. Und dann ist es wie irgendwie einfach abgeschaltet.
Zum Beispiel jetzt im Skilager bei der Party, dort musste ich auch manchmal sehr schnell rausgehen, weil es einfach zu viel war mit dem Rauch, die Musik und alles. Es strengt den Körper an und dann weiss ich einfach, jetzt muss ich schnell kurz Pause haben von dem und so.
ich habe mehrere solche Momente und da ist es mir einfach zu viel oder zu viel. Also, tut mir mein Buch einfach schreiben und dann brauche ich einfach schnell eine Minute, zwei Abstand von dem. Kann ich entweder ins Zimmer oder in unserem Raum und mich so ein bisschen beschäftigen und dann kann ich wieder rein.
Es kommt den ganzen Tag so ganz viel in dein Gehirn und dann so Leute und so viel und ja, es saugt sehr viel Energie.
Ganz verschiedene Antworten, die sie gegeben haben, und es ist mir noch wichtig, da zu sagen, das sind verschiedene Kinder, also nicht Kinder, die jetzt hochsensibel sind oder beziehungsweise das abgeklärt worden wäre. Was haben die Antworten bei dir ausgelöst?
Es hat mich sehr berührt, auch so, wie klar teilweise die Kinder Äußerungen gemacht haben, so von ganz bestimmten Situationen, was sie dann empfinden und was sie dann machen. So für die Regulation eigentlich von ihrem Nervensystem wieder. Und ich sehe dahinter schon so ein bisschen auch Eltern, die mit den Kindern über Thema Sensibilität oder über Reizung reden. Und ich kann mir vorstellen, dass es da jetzt tatsächlich auch hochsensible Kinder drunter gehabt hat, auch wenn die irgendwie nicht spezifisch eben auf das jetzt ausgewählt worden sind.
Jetzt im letzten Teil nimmt es mich natürlich Wunder, wie wichtige Bezugspersonen wie Eltern, Lehr- und Betreuungspersonen, Kinder und Jugendliche, die hochsensibel sind, können am besten unterstützen. Wenn jetzt da jemand zulässt, wo durch deine Erklärungen oder durch die verschiedenen Kriterien sein Kind oder eine Schülerin oder ein Schüler in dem sieht, was würdest du jetzt da als nächsten Schritt empfehlen?
Ich finde es immer ganz wichtig, das Kind wirklich auch ernst zu nehmen in ihrer Wahrnehmung. Das finde ich etwas vom absolut Zentralsten. Und sicher sich mehr über das Thema auch erkundigen, Informationen hineinholen. Sei das ein Buch lesen zum Beispiel oder mal eben Kriterien von der Hochsensibilität anschauen, einen Podcast hören zum Thema beispielsweise oder dann unter Umständen wirklich dem noch mehr auf die Schliche gehen, indem man vielleicht auch eine Begleitung in Anspruch nimmt unter Umständen. Das kommt ein bisschen auf die Herausforderungen drauf an, wo man es so ein bisschen sieht. Also ich finde, es lohnt sich so ein bisschen in die, sage jetzt, Wunderwelt von der Hochsensibilität einzutauchen, weil es ist, manchmal wundert man sich dann wirklich, wenn man nicht selber betroffen ist, was gewisse Sachen offenbar auslösen, oder? Wo man sich sonst vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und ein hochsensibler Mensch aber sofort würde sagen, ja, kann ich auch. Ja, natürlich, ja, selbstverständlich, oder? Das ist dann eine Welt, wo Hochsensible unter sich teilen. Und ich erlebe immer wieder auch Eltern und auch Lehrpersonen, die sagen, für mich ist das Thema fremd, aber ich möchte gerne die Kinder verstehen. Und das finde ich wunderbar. Also das Interesse dafür zu haben, das ist schon so viel wert. Ich sage das auch immer wieder in den Kursen, ihr müsst nicht Experten werden für Hochsensibilität. Es geht darum, ihr macht hier einen Schritt. Ihr opfert einen Teil von eurer Freizeit für eine Weiterbildung und das finde ich schon grandios. Das ist schon ganz toll.
Ja, weil es ja jetzt nicht eine richtige Diagnose gibt, aber man vielleicht ja gleich ein klares Bild möchte, kann man das auch zum Beispiel beim SPD, also beim Schulpsychologischen Dienst, besprechen und anschauen, oder was wäre der richtige Weg, um dem jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Schliche gehen, wenn es noch ein bisschen offizieller soll sein?
Das ist aktuell immer noch so ein bisschen insofern ein schwieriger Punkt, dass es gibt Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, die sich mit dem Thema auskennen oder die schon einiges darüber erfahren haben, sehr offen sind für das Thema. Und ich habe schon andere erlebt, die sagen, ja, man kann keine Diagnose stellen, also interessiert mich nicht wirklich. Oder, ja, wir kümmern uns eh um alle sensiblen Kinder. Ja. Und dann, in so Fall, ich würde halt am ehesten auch als älterer Teil oder auch als Lehrperson, wenn man mit Fachdienst schaut, fühlt man sich verstanden, fühlt man sich so ein bisschen auch gespürt in diesem Thema. Und sonst würde ich eher sagen, dann würde ich eher jemanden suchen, der sich mit der Thematik wirklich gut auskennt. Weil ich finde es Verständnis und für hochsensible Menschen noch wichtiger wäre eigentlich, das gespürt werden. Weil Verstehen ist ja so eine eben kognitive Sache. Und das andere ist viel mehr, ich spüre dich, das ist noch viel wertvoller, dass man sich dann halt eher an jemanden wendet, der das dann eben mitbringt, wo man merkt, da fühle ich mich gut aufgehoben.
Wenn jetzt Eltern oder Erziehungsberechtigte das eben auf privatem Weg würden abklären, was hast du das Gefühl, ist denn die Rolle der Lehrperson? Wie sollten die Eltern vielleicht auch informieren oder auch die Lehrpersonen mit einbeziehen?
Ich finde es ganz grundsätzlich sehr wertvoll, wirklich die Lehrperson einzubeziehen. Ich mache mehrheitlich damit gute bis sehr gute Erfahrungen, dass auch Lehrpersonen dann auch überhaupt merken, aha, die Eltern, die kümmern sich um die besonderen Herausforderungen von dem Kind, wo uns in der Schule vielleicht bei einzelnen Sachen so ein bisschen irritiert oder wo wir ja nicht so recht wissen, was steckt jetzt da dahinter. Und ich finde es halt immer etwas ganz Gutes, wenn man sich die Schule und das Elternhaus sich könnten als Team Team gesehen. So, das Miteinander finde ich immer etwas Tolles. Und ich habe da immer wieder gute Erfahrungen gemacht, wenn das kann laufen kann. Auch das Gegenseitige informieren und das Gegenseitige sich unterstützen in der Begleitung des Kindes. Und darum finde ich das auch immer gut, wenn man als Eltern kann sagen, wir haben ja irgendwie so ein bisschen die Vorstellung oder wir haben das Gefühl, unser Kind sei hochsensibel. Wie erlebt ihr denn das in der Schule zum Beispiel? Das finde ich immer ein grosser Vorteil. Und ich weiss aber auch von Eltern, die Angst haben, weil sie das Gefühl haben, ja, ich will ja nicht, dass mein Kind besonders behandelt wird. Ich will auch nicht, dass mein Kind plötzlich unter Beobachtung steht, oder? Und ich will auch nicht, dass, ja, was mache ich, wenn die Lehrperson sagt, ja, das ist ja keine Diagnose und ich merke, ja, ich stehe an oder ich werde nicht ernst genommen. Mhm. Das sind häufig so Befürchtungen dann, die auftauchen. Aber grundsätzlich finde ich unbedingt ganz wichtig, die Information.
Alles, was du jetzt erzählt hast, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aus allen Perspektiven habe ich, glaube ich, alles auch so erlebt selber. Ich finde aber schon noch wichtig, das, was du gesagt hast, wegen dem Teamgedanken, den finde ich auch sehr wertvoll und vor allem eben auch die verschiedenen Perspektiven. Weil du hast eigentlich schon vorher auch gesagt, dass gewisses Verhalten eher in der Schule sichtbar ist oder eher daheim und das ergänzt sich ja dann sehr gut. Also das habe ich auch immer wieder gehabt, wo es eben nicht gleich ist in der Schule wie daheim und mir hat der Blick auch geholfen. Aha, so ist es daheim oder kann es daheim auch sein. Wir wissen auch, dass viele Kinder sehr angepasst sind in der Schule, weil sie ja auch es gut machen, weil sie gefallen und so weiter. Also ich finde es sehr wichtig, dass man eben verschiedene Perspektiven auch ja, einholt, für ein grösseres Bild zu bekommen.
Mhm.
Schauen wir noch ein bisschen konkreter in Familie und in den Schulalltag. Was würdest du sagen, ist am wichtigsten oder ist einfach grundsätzlich wichtig im Umgang mit hochsensiblen Kindern?
Wichtig ist, etwa mal so eine Art Perspektivenwechsel probieren, oder? Wir haben von aussen etwa mal das Gefühl, ein Kind macht in seiner Not ein Drama. Es übertreibt komplett, es flippt irgendwie aus wegen irgendetwas Kleinem, oder? Und man so denkt, ja, setz du nicht so und riss dich zusammen und was soll das und weiss nicht was. Wenn ich aber probiere, irgendwo den Perspektivenwechsel zu machen auf die Seite vom Kind, dann kann ich merken oder feststellen oder mehr irgendwie so ein bisschen reingespüren, dass das Kind jetzt eben nicht Drama macht, sondern ein Drama erlebt. Und das ist ein riesen Unterschied, oder? Wenn ich von außen einfach dran schaue oder wenn ich probiere, so ein bisschen einen Seitenwechsel machen, Perspektivenwechsel, merke, aha, okay, mein Kind erlebt, glaube ich, tatsächlich ein Drama. Das tue ich nicht extra so dumm, oder? Das erlebt jetzt, das ist komplett überreizt im roten Bereich und irgendwo ist jetzt etwas gar nicht mehr gut. Und jetzt geht es wieder darum, wie kann da eine Beruhigung wieder erfolgen. Ich glaube, das macht schon ganz viel aus, so probieren, das ernst zu nehmen und eben als Not vom Kind zu sehen, seine Reaktion oder seine Weigerung oder was dann halt immer so ist, sie es nicht können. Das ist häufig steckt hinten dran, nicht einfach es nicht wollen, sondern ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich traue mir es nicht zu, ich habe Angst vor Versagen und so weiter und so fort oder ich bin jetzt komplett überfordert.
Mhm.
Und das wird dann halt häufig, je nach Alter, halt unterschiedlich ausgedrückt.
Was würdest du sagen, jetzt, wenn so eine Überreizung ist oder wenn eine herausfordernde Situation ist fürs Kind? Wie können jetzt Lehrpersonen und Eltern dort, vielleicht gerade wenn es akut ist, auch gut reagieren? Was würde dort helfen?
Grundsätzlich ist natürlich immer ideal, man könnte präventiv vorher schauen, was kann hilfreich sein in so einem Moment. Das ist auch etwas, was ich Eltern auch immer wieder mitgebe, für den Heiz zu schauen. Nicht in der Rot-Situation zu schauen, was hilft jetzt, sondern wenn sie im Grün oder allenfalls im Gel- oder Orange-Bereich sind, Strategien für den im roten Bereich anzuschauen und die zum Beispiel dann eben auch der Schule mitzuteilen, weil die könnten vielleicht in der Schule auch helfen. Häufig brauchen Kinder, wenn sie so Extremsituationen sind, Überlastungssituationen, ein Rückzug, eine Pause. Sie sind dann nicht erreichbar für gute Ratschläge. Oder? Da muss sich zuerst das Nervensystem wieder beruhigen und dann kann sie mal Abstand gewinnen, wirklich irgendwie in einen anderen Raum gehen oder wenn man in der Schule eine Ecke hat, so eine Ruhe-Ecke, das kann ja für alle Kinder zugänglich sein, das kann sehr hilfreich sein, solche Sachen. Oder dann eben auch mal aus dem Raum können rausgehen. Vielleicht braucht das Kind allenfalls auch Bewegung. Häufig hat man ja dann eher das Gefühl, dass sich beruhigen, also ruhig stellen. Es gibt aber genauso auch hochsensible Kinder, die in diesem Moment Bewegung brauchen. Und es gibt manche Schulen, die haben irgendwo einen grossen Schulhausgang und haben irgendein Trampolin oder haben die Möglichkeit können zu sagen, hey, schau, gang schnell die Stege, die drei Stege durch ab und komm wieder rauf, das könnte vielleicht helfen. Tief durchschnaufen, das ist häufig etwas, was wir halt vergessen, oder? Die Atmung, weil sie so automatisch funktioniert, geht dann wie vergessen, aber in Stresssituationen schnaufen wir nicht richtig, sehr oberflächlich und schnell. Und dort irgendwie vielleicht sogar vormachen, hey, tu noch mal drei Mal, komm, tiefe, tun wir es schnell zusammen, tiefe einschnaufen, ausschnaufen, einschnaufen, ausschnaufen. Das kann manchmal schon ganz schnell helfen. Es gibt Kinder, die beruhigen sich innerhalb von ganz wenigen Sekunden und alles ist wieder so weit gut und dann kannst du nachher mit ihnen vernünftig anschauen, was ist jetzt genau gewesen, oder? Mhm. Was, wie können wir das nächste Mal schauen, dass das nicht mehr so weit kommt? Und andere Kinder brauchen dann länger. Aber auf keinen Fall in dem Moment halt dann unter Druck setzen und irgendwie versuchen, das Kind zu erreichen, so, jetzt beruhig dich mal, das funktioniert normalerweise nicht, oder?
Gibt es zum Schluss noch einen Tipp oder etwas, was den Eltern oder den Lehrpersonen oder Menschen mit hochsensiblen Kindern auf den Weg geben?
Ja, ich glaube, ein Tipp kann so sein, eben das Kind grundsätzlich sicher ernst nehmen. Einfach auch in seiner Ausdrucksweise es gut zuhören, auf Zeichen achten, auch manchmal auf ganz einfache Hinweise. Die können unglaublich wichtig sein. Wenn ein Kind nur manchmal in einem Nebensatz etwas erwähnt, das kann eine ganz starke Bedeutung haben. Auf das hören und halt immer wieder, ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist immer wieder das Versuchen. Es ist nicht immer ganz einfach, oder? Versuchen, das Kind so zu nehmen, wie es ist. Also zu respektieren, zu achten in seiner Wesensart, zu anerkennen, wie es ist und ihn immer wieder stärken. Ich glaube, das ist etwas vom ganz Wichtigen, so Sicherheit geben, stärken. Wenn ich Sicherheit habe, dann kann ich ja auch lernen. Wenn ich Sicherheit habe, kann ich weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist ein sehr zentraler Punkt.
An alle, die hier zulassen, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Ich würde sehr schätzen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und auf Spotify oder Apple Podcast mit Sternen bewertest. Der Podcast ist und bleibt unabhängig und produziere ich in meiner Freizeit unentgeltlich. Falls du mich möchtest unterstützen, kannst du mir die Winte, vielleicht für ein Kaffee oder ein ÖV-Ticket zu einer Podcastaufnahme. In den Shownotes findest du den Direktlink zu Twint. Merci vielmals. Am 11. September ist übrigens der nächste Live-Podcast zum Thema «Schule der Zukunft» im Neubad Luzern. Ich würde mich mega freuen, wenn du live dabei bist. Auch den Link findest du in den Shownotes. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Philipp, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Eigentlich ist ein grosser Wunsch, dass Kind und die Jugendlichen wirklich ihre Wesensart respektiert und gesehen und gespürt werden. Und dass sie entsprechend können dadurch unterstützt und gestärkt werden, völlig unabhängig von irgendeiner möglichen Diagnose.
Philipp, danke vielmals für das informative Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Danke vielmals dir, Damian.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Schulabsentismus mit dem Stefan Kählin kommt am letzten Montag im Juli. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.